Ja, vielleicht könnt ihr es sehen, ich komme gleich darauf zu sprechen. Immer wenn wir so ans Jahresende kommen und Jahreswechsel ansteht, dann und ich so ein Bild sehe, dann denke ich an Arthur Staes. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Arthur Staes lebte am Ende des 19. Jahrhunderts in Sydney. Er wurde Alkoholiker, lebte auf der Straße. Und dann, alles, was wir von ihm wissen, ist, dass er dann Christ wurde. Und zwei Jahre später, nach seiner Bekehrung, hörte er eine Predigt über das Thema Eternity, Ewigkeit. Und das muss ihn dermaßen gepackt haben, dass er dann sagte, da muss ich von reden. Da muss ich was tun. Und dann war es seine Idee, obwohl er ja überhaupt nur seinen Namen überhaupt gerade so schreiben konnte, fing er an, mit Kreide dieses Wort Eternity auf die Straße zu schreiben. So, dass es keiner merkte. Aber es passierte dann in Sydney, dass in der Stadt immer wieder dieses Wort Eternity zu lesen war. Auf den Straßen, an den Wänden. Keiner wusste, wer hat denn das gemacht? Also Graffiti vor langer Zeit. Wer war das? Und es dauerte 15 Jahre, bis man herausgefunden hat, wer das gemacht hat, dass Arthur Staes das war. Er ist 1967 gestorben. Bis dahin hat er das durchgeführt und erst danach hat man es dann publiziert und man vermutet, dass er in seinem Leben 500.000 Mal dieses Wort Eternity auf die Straßen oder an die Wände mit Kreide gemalt hat. Beim Jahrtausendwechsel 2000 war dann das in der Silvesternacht zu sehen. Jahreswechsel 2000. An der Harbour Bridge in Sydney stand dieses Wort Eternity. Arthur Staes ist Mr. Eternity in Australien. Er ist förmlich ein Teil der Geschichte Australiens geworden. Und die ganze Welt hat beim Jahrtausendwechsel hier das mitbekommen. Man hat es ganz bewusst an die Harbour Bridge angebracht. Wer dieses Wort 500.000 Mal auf die Straße geschrieben hat oder an die Wände, der muss davon sehr begeistert gewesen sein. Der muss davon erfüllt gewesen sein. Ich erinnere mich, dass ich auch einmal einen Satz, nicht 500.000 Mal, aber 100 Mal schreiben musste. Der Satz lautete, ich darf meine Eltern nicht belügen. Und ich weiß noch genau, was da passiert war. Ich war mit einem Freund, sind wir ins Kino gegangen. Ich weiß auch noch welchen Film, Die Wikinger. Habe das meinen Eltern aber nicht erzählt. Die haben dann rausgekriegt, dass wir im Kino waren. Aber ich kam spät nach Hause abends und habe meinen Eltern dann irgendeine Story erzählt, die natürlich nicht stimmte. Und dann haben sie mir das aufgebrummt, 100 Mal schreiben, ich darf meine Eltern nicht belügen. Da war ich nicht begeistert von, mir haben die Finger wehgetan. Aber es hat funktioniert. Ich habe es bis heute nicht vergessen. Und ich habe meine Eltern auch nicht mehr angelogen. Es gibt viele Dinge, die es wert sind, dass man sie sich einprägt. Sie können uns dann das ganze Leben begleiten und uns positiv beeinflussen. Und jetzt komme ich zu einem Bibeltext, den ich hiermit in Verbindung bringe. Wenn ihr ihn aufschlagen wollt, er steht in Jeremia 51, Vers 50. Jeremia 51, Vers 50. Ein kurzer Satz. Gedenket des Herrn in fernem Lande und lasst euch Jerusalem im Herzen sein. Ich wiederhole nochmal. Gedenkt des Herrn in fernem Lande und lasst euch Jerusalem im Herzen sein. Jetzt muss man den Zusammenhang sich natürlich vor Augen stellen. Jeremia wuchs unter der schlimmen Herrschaft von Manasse auf und er erlebte dann auch die Reformen, die Josia durchgeführt hat. Aber er musste dann doch feststellen, dass diese Reformen nur äußerlich waren, dass das eigentlich das Volk oder die Menschen doch nicht verändert hat. Im Herzen der Leute hat sich nicht viel verändert. Und wenn man den Vers 20 dann hier anschaut, Babylon wurde dann der Hammer des Volkes Israels. Israel musste in die Gefangenschaft gehen. Und Jeremia musste das dem Volk auch weitergeben. Israel ging in die Gefangenschaft. Aber Jeremia wusste auch, dass Gott seinem Volk gnädig sein wollte und dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass sie wieder zurückkehren können nach Jerusalem. Deshalb mahnte er sein Volk, sich Gott zu unterwerfen und Jerusalem im Herzen zu bewahren, zu behalten. Gedenkt des Herrn in fernem Lande und lasst euch Jerusalem im Herzen sein. Manchmal ist es ja so, dass man die Bedeutung eines Menschen oder einer Lebenssituation erst dann richtig erkennen kann, wenn sich etwas verändert hat. Wenn plötzlich jemand nicht mehr da ist oder die Situation sich dermaßen verändert hat, dass man dann erst feststellt, Mensch, was war das schön, was war das gut, ja? Wenn ein Mensch stirbt, plötzlich nicht mehr da ist, merkt man vielleicht erst, Mensch, was habe ich gehabt? Aber es war alles so selbstverständlich und erst dann, wenn es plötzlich nicht mehr da ist. Oder jetzt bei der Hochwassersituation, plötzlich verlieren Leute ihr Haus und Hof. Und sie merken, Mensch, was haben wir gehabt und jetzt ist alles futsch, alles weg. Manchmal ist es so. Und als die Israeliten die Gefangenschaft in Babylon dann zu spüren bekommen, ja, da merken sie, ja, wir haben etwas verloren. Wir vermissen jetzt etwas. Den Tempel, die guten Gottesdienste, die wir erlebt haben in Jerusalem. Und ihr kennt dieses Lied, das ja von Bonnie M. um die Welt ging, By the Rivers of Babylon, ja. Psalm 137 schreibt dann als wir an den Wassern zu Babel saßen, weinten wir, wenn wir an Zion gedachten. Sehnsucht nach Jerusalem, Sehnsucht nach Zion. Wenn wir bei diesen Gedanken jetzt uns einfach vor Augen stellen, dass Babylon und Jerusalem in der Bibel ja eine ganz besondere Bedeutung haben, dann bekommt der Text hier aus Jeremia oder kann für uns jetzt noch eine ganz andere Farbe bekommen. Babylon ist ja so der Ausdruck für Rebellion gegen Gott, Abweichung von Gott. Und in der Offenbarung ist dann der Fall Babylons berichtet. Und dann beschreibt Johannes in der Offenbarung, wir haben es ja jetzt in unserer Lektion dieser Woche auch mit drin gehabt, Offenbarung 21, dieses neue Jerusalem, das da herabkommt, von Gott aus dem Himmel herabkommt. Eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott wartet auf die, die sich Jesus anvertraut haben. Und ich nehme einen Text aus dem Philipperbrief, Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus. Und die etwas umstrittene Volksbibel, die gibt diesen Text so wieder. Wir haben einen Pass, auf dem unter der Rubrik Nationalität bei uns Himmel steht. Ist ein bisschen sehr frei wiedergegeben, aber ist doch interessant, ja? Welche Vorstellung haben wir über den Himmel, über Ewigkeit? Wir haben es kurz angetippt, auch in unserem Gesprächskreis kam auch der Gedanke auf. Welche Vorstellung haben wir darüber? Und naja, wir kennen wahrscheinlich alle diese Satire oder von dem Münchner da im Himmel, der da die ganze Zeit dann da Harfe spielt und dann sagt, ja, soll das also unsere Ewigkeit darstellen? Ja, da kommt natürlich das Gefühl auf, Mensch, das muss ja sehr langweilig sein. Wie stellen wir uns den Himmel, die Ewigkeit vor? Wie hat sich Arthur Staes Ewigkeit vorgestellt? Wahrscheinlich ganz anders. Er hatte eine Begeisterung empfunden, dass er 500.000 Mal das geschrieben hat. Naja, ein Reicher, der mehrere Häuser besitzt, der wird vielleicht sagen, naja, wenn ich im Reich Gottes in der Ewigkeit da ein Haus bekomme, dann habe ich doch weniger. Da habe ich jetzt mehr, dann bleibe ich lieber hier. Ein Jugendlicher aus der Sahelzone, der davon träumt, vielleicht mal eine Kawasaki fahren zu dürfen, so ein Motorrad. Ja, da wird sich ein anderer melden und sagen, wie, soll es da in der Ewigkeit im Himmel immer noch Umweltverpestung geben? Brauchen wir nicht. Haben wir hier schon mit zu tun. Oder ein Arbeitsloser, dem die Decke schon langsam auf den Kopf fällt, der wird sagen, oh Mensch, gut, im Himmel Weinberge bauen, okay, und so Sachen, da kann ich ja wieder was tun. Dann meldet sich ein anderer und sagt, Moment, im Himmel immer noch malochen, da habe ich keine Lust drauf. Ja. Und wir können es fortsetzen. Ein dreimal Geschiedener, dem werden wir sagen, ja, die Bibel sagt, im Himmel wird es kein Heiraten mehr geben, da wirst du keine Probleme mehr mit den Frauen haben. Dann meldet sich ein anderer und sagt, Moment, soll ich die Familie aufgeben? Ich liebe meine Familie, ich würde die gerne wiedersehen, auch im Himmel, auch in der Ewigkeit. Ja, ihr merkt, ich kann das fortsetzen, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, wie wird das aussehen im Himmel, wie wird Ewigkeit sein, wir kommen an Grenzen. Da wird es immer einen geben, der sich meldet und sagt, Moment mal, also ich sehe das ein bisschen anders. Und so würde ich es nicht haben wollen. Ja, wir haben vielleicht alle gewisse Wünsche. Im Korintherbrief steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Ja, also wir sind hier jedenfalls sehr schnell an einem Punkt, wo wir nicht weiterkommen. Und die Beschreibung vom neuen Jerusalem in Offenbarung 21, seien wir ehrlich, das begeistert uns ja wohl auch kaum, da, wenn es davon steht, dass da Edelsteine sind und Gold und Glitzer. Ist nicht so verlockend, also jedenfalls für mich nicht. Quadratisch, goldig, gut, ja. Aber was fange ich damit an? Da komme ich an Grenzen. Das Neue können wir uns kaum vorstellen. Aber das Alte, das können wir uns vorstellen. Das können wir uns vor Augen stellen. Da haben wir eine Erinnerung an etwas, was dort geschehen ist. Und ich musste an das Lied 267 in unserem Liederbuch denken. Dort auf dem Hügel Golgatha geschah die Wundertat. Gottes Sohn sich für uns gab und starb an unserer Stadt. Das ist in Jerusalem geschehen. Davon haben wir eine Vorstellung. Das kennen wir. Grund unserer Hoffnung und Sehnsucht ist Jesus Christus, der auferstanden ist und der uns eine Riesenverheißung hinterlassen hat. Er hat uns und seinen Jüngern, all seinen Nachfolgern gesagt, Johannes 14, 1-3, ihr kennt diese Texte vielleicht sogar auswendig, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott, glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist Botschaft Jesu. Und Paulus war davon, von dieser Verheißung so ergriffen, dass er dann schrieb, ich vergesse, was da hinten ist. Ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Für ihn, für Paulus war Ewigkeit Gemeinschaft mit Jesus Christus. Paulus war erfüllt von dieser Hoffnung. Und an anderer Stelle schreibt er dann ja auch, dass so das, was er jetzt noch erleben musste, was vor ihm lag, das hat er mit dem Sport verglichen, mit dem Laufen auf einer Strecke. Einige wissen, dass ich vor einigen Jahren ja auch einen vollen Marathon gelaufen bin, da zum ersten Mal. Und ja, das war eine ganz besondere Erfahrung. Ich wollte es einfach mal wissen, wie das ist, wenn man diese über 40 Kilometer da in einem Stück läuft. Und ich wusste, dass irgendwo ab Kilometer 25 so der Hammer ansetzt, dass man dann nur noch im Trance läuft und ja, und so ist es dann auch, ja, 25 bis 30. Es sind ja einige, die auch laufen. Ihr wisst, wie das ist. Man kommt da in einen Trance-Zustand und fragt sich, warum mache ich das? Was soll das Ganze, ja? Aber eins beherrscht einen. Ich will ans Ziel kommen. Da will ich hin. Und ich möchte mich freuen am Ziel mit all denen, die auch am Ziel ankommen. Da kommt's ja gar nicht auf die Zeit an. Man läuft für sich, aber man möchte ankommen am Ziel. Und das ist auch unbeschreiblich. Wer das nie gemacht hat, der kann das gar nicht nachempfinden. Da am Ziel ankommen, du läufst ja auch, das ist etwas Besonderes. Dann mit Tausenden, dann im Stadion vielleicht zu sein, die dann auch, man sieht es ihnen allen an. Sie lächeln, obwohl sie alle erschöpft sind, alle K.O. sind. Aber alle sind glücklich. Kann Paulus hier verstehen, der sagt, ich jage nach, da will ich hin. Ich will bei den Siegern sein. Noch einmal, Grund unseres Glaubens und unserer Hoffnung ist Jesus Christus. Ihm wollen wir doch begegnen und das neue Jerusalem, diese Ewigkeit erleben. Er erwartet uns am Ziel. Mit ihm wollen wir Gemeinschaft haben für immer. Christlicher Glaube hat Jesus Christus im Mittelpunkt. Er ist von den Toten auferstanden, er lebt und wird wiederkommen. Zu ihm reden wir im Gebet, auf ihn warten wir, ihm haben wir uns anvertraut. Christlicher Glaube will eine ganz persönliche Beziehung zu Jesus sein und ist nicht eine Religion unter anderen oder eine Idee oder Philosophie. Wenn wir dabei nur so eine Schlaraffenland-Vorstellung haben, dann ähnelt sich unser Denken doch auch diesen fanatischen Islamisten, die Vorstellung haben, wenn sie sich in die Luft sprengen, kriegen sie dann 70 Jungfrauen im Himmel. Ja? Schlaraffenland-Vorstellung. Jesus ist für uns nicht der Butler, der uns dann die Tür zur Ewigkeit aufmacht und den wir dann beiseite schieben können. Das ist es nicht. Er wartet auf uns. Er will die Ewigkeit mit uns verbringen. Er hat es möglich gemacht, dass wir Gnade vor Gott finden und einmal ewig bei Gott sein können. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Aber hier steckt vielleicht auch ein gewisses Dilemma des Christentums. Von diesem Kern des Evangeliums wird davon genügend gesprochen? Wir haben gerade Weihnachten hinter uns. Weihnachten stand Bethlehem im Mittelpunkt. Ist in diesen Weihnachtspredigten auch von Jerusalem geredet worden? Von dem, was auf Golgatha geschehen ist? Oder ist man bei diesem holden Knaben Jesus stehen geblieben? Wir waren auf dem Weg dann nach dem Gottesdienst, wir waren bei unseren Kindern oder mit unseren Kindern diesmal in einem anderen Gottesdienst und wir waren dann auf dem Heimweg, sprachen mit einem der Nachbarn und kamen dann ins Gespräch über die Zeit, in der wir heute leben. Und der Nachbar sagte auch, ja, warum ist das alles so? Warum erleben wir keinen Frieden? Warum kriegen wir das nicht hin? Warum ist da so viel um uns herum. Die Zeitschrift IDEA schrieb kurz vor Weihnachten, und da war der Artikel mit folgender Überschrift versehen: Die Kirche sollte die Tagespolitik nicht fortlaufend kommentieren. Und Michael Roth, der ist Theologieprofessor in Mainz, schrieb dabei: Das Kerngeschäft ist und bleibt die Verkündigung des Evangeliums. Unsere Aufgabe ist dagegen nicht, dafür Sorge zu tragen, möglichst viele Mitglieder im Rundfunkrat zu haben. Diese Zeiten sind vorbei. Quo vadis Christentum, ja? Hans Küng, ein Buch geschrieben in den letzten Jahren, ist die Kirche noch zu retten? Identitätssuche bei allen Kirchen. Und tun wir nicht so, als wäre es bei uns anders. Als wären Gemeinden auch in unseren Reihen nicht doch ein ganzes Stück verunsichert durch die ganze Pandemie und Dinge, die auch in unseren Reihen passieren. Man braucht ja bloß auch unser Gemeindeblatt Adventisten heute verfolgen und man sieht, mit welchen Themen wir uns beschäftigen und welche uns sehr intensiv einfach beschäftigen. Dabei ist es ja zu wenig, nur nach neuen Formen zu suchen, vielleicht nach neuen Gottesdienstformen, neuen Gemeindeveranstaltungen. Manche meinen ja auch, man müsste einfach zurück zu den Pionieren gehen und nennen sich dann historische Adventisten. Nein, wenn wir uns besinnen wollen und vielleicht auch irgendwo einen Neustart oder Neuanfang suchen, dann kann es doch nur heißen, zurück zu den Wurzeln, und das ist zurück zu Jesus Christus. Was ist denn eine Kirche, eine Gemeinde, wenn nicht eine Gemeinschaft von Jüngern, also Menschen, die geschworen haben, Jesus zu folgen? Wenn wir das Neue Testament ernst nehmen, dann ist Jüngerschaft das entscheidende Wort, das entscheidende Element eines christlichen Lebens. Darum geht es und darauf kommt es an. Und ich denke, an der Stelle dürfen und müssen wir einfach auch bekennen, dass wir diese Neubesinnung brauchen, immer wieder neu brauchen. Wie andere Christen auch. Da sind wir nicht anders. Dwight Nelson hat, als ich selbst noch Vorsteher war, einmal Folgendes gesagt: Unsere Gemeinde hat bis zur Ermüdung bewundernswerte Formen, Pläne und Programme entwickelt. Aber wenn wir uns nicht endlich unseren geistlichen Bankrott eingestehen, und zwar den Mangel an Führung durch den Heiligen Geist, der zu viele von uns Predigern und leitenden Verantwortlichen erfasst hat, werden wir niemals über unser proforma Christenleben hinauskommen. Mich hat diese Aussage von Dwight Nelson vor Jahren, als ich da noch selbst Vorsteher war, sehr getroffen. Denn er schreibt ja hier von uns Predigern und Verantwortlichen. Ja? Wenn wir nicht unseren geistlichen Bankrott erklären können und sagen, wir sind abhängig von der Führung des Heiligen Geistes und nicht von unseren schlauen Ideen und Programmen und was für Projekten wir da alles machen wollen, sondern dass wir hier an diesen Punkt kommen, dann wird das nur ein Proforma-Christenleben sein. Eine harte Aussage, die mich sehr beschäftigt hat. Zurück zu Jeremia. Gedenke des Herrn in fremdem Lande und lass Jerusalem im Herzen leiden. Das Volk Gottes lebte im fremden Land Babylon. Wie sich Babylon heute zeigt, ich glaube, da brauche ich keine große Ausführung zu machen. Das können wir in den Nachrichten uns selber gut vor Augen stellen. Kriege überall und man fragt sich, wie soll es werden, wie soll das weitergehen? Habt Jerusalem im Herzen. Hier wird das Herz angesprochen. Es ist Herzenssache. Wie bei einer Freundschaft, eine echte Freundschaft ist Herzenssache. Jesus hat gesagt, folgt mir nach. Und er hat dann auch gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht sogar. Wer mit Jesus verbunden ist, der gehört zu diesen Reben, egal wie reif er ist. Das ist ein interessantes Bild, dieses Reifen von Weintrauben da, ja. Die reifen ja sehr unterschiedlich. Da gibt's Trauben, die sind noch säuerlich. Die sind auf dem Weg, süßer zu werden. Und dann gibt's schon Trauben, die sind schon süßer. Und es hat keinen Sinn, in der Gemeinde Diskussionen zu führen, wer vielleicht süßer ist in seiner Entwicklung. Das macht andere höchstens sauer. Was soll das? Nein, das führt nur zu Spannungen untereinander. Mit Jesus verbunden sein, egal wie reif ich dabei inzwischen geworden bin, ist das Entscheidende, ich bin mit Jesus verbunden. Ich bin an diesem Weinstock. Auch wenn ich noch ein bisschen säuerlich bin, ja, okay, ich auf einem Weg bin. Wir vertrauen ihm, der zu unserem Namen geworden ist. Christus macht uns zu Christen. Paulus dachte darüber viel nach, über das Leben. Und er schrieb, Leben, das ist für mich Christus. Wer mit Jesus Christus verbunden ist, der glaubt, liebt und hofft. Und ich zitiere jetzt aus Römer 5 die ersten 5 Verse. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Hier spricht Paulus von der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Er spannt also einen Bogen vom Gegenwärtigen zum Zukünftigen. Für die Gegenwart gilt, im Glauben haben wir die rettende Gnade kennengelernt, die haben wir annehmen dürfen. Wir sind versöhnt und durch Jesus Christus haben wir einen Frieden in unseren Herzen, den die Welt einfach nicht geben kann. Aber das, was er dann noch schreibt, ist vielleicht gar nicht so leicht zu verstehen. Paulus will dann vielleicht auch ausdrücken, dass wir uns über etwas freuen können, was wir gegenwärtig nicht voll erleben, was versprochen ist. Diese freudige Gewissheit hat zur Folge, dass Jesu Jünger auch schwere Situationen erleben können, durchstehen können. Mit Zuversicht. Dass wir auch durch dunkle Täler gehen können. Und dafür gibt es ja eine ganze Menge Beispiele. Wir haben am Anfang das Lied gesungen von guten Mächten, wunderbar umgeben. Erwarten wir getrost das neue Jahr. Wir wissen nicht, was das neue Jahr bringt. Momentan ist unsere Gesellschaft geprägt von Sorgen, von Ängsten für die Zukunft. Was bringt uns die Zukunft? Was wird kommen? Aber als gläubige Menschen können wir getrost auch in ein neues Jahr gehen. Wir haben Beispiele von Menschen, die in diesem Glauben ihren Weg getrost gegangen sind. Und ich denke an Dietrich Bonhoeffer, der ja dieses Lied geschrieben hat von guten Mächten. Wir wissen, dass Dietrich Bonhoeffer als evangelischer Theologe, Vertreter der bekennenden Kirche im sogenannten Dritten Reich und Teilnehmer des deutschen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, im April 1943 verhaftet wurde und 2 Jahre später dann in Flossenbürg hingerichtet wurde. Er soll gesagt haben, als dann dieser 9. April kam, und das hat er geschrieben, das ist das Ende, für mich der Beginn des neuen Lebens. Und an diesem 9. April, als er dann zum Galgen geführt wurde, hat der Lagerarzt dann später beschrieben, hat er sich bei allen Mithäftlingen verabschiedet, ein Gebet gesprochen und ist dann in aller Ruhe, in Frieden zum Galgen gegangen. Ein Beispiel dafür, wie jemand aus der Kraft des Glaubens den Weg gegangen ist, in der Gewissheit, da kommt etwas ganz anderes. Oder nehmen wir Nick Vujicic, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, diesen kleinen Mann ohne Arme, ohne Beine. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wer es den noch nicht gesehen hat, mal, dann guckt mal im YouTube danach. Wahnsinnig. Als Junge hat er erst mal verzweifelt und hat Selbstmordgedanken gehabt. Aber dann hat er Christus kennengelernt und hat entdeckt, dass er eine ganz andere Aufgabe in dieser Zeit hat. Und er reist durch die ganze Welt und spricht über Jesus Christus, wie Jesus sein Leben erfüllt. Es kommen einem die Tränen, wenn man das sieht, wie er da auf dem Tisch rumtanzt und da mit seinen Stummelärmchen das, was er hat, darüber redet, was Jesus für ihn bedeutet. Solche Personen machen Mut, zeigen, wie Hoffnung das Leben füllen kann. Und das macht auch und kann auch uns Mut machen, ins neue Jahr zu gehen. Und ich wünsche uns, dass wir doch so sein mögen wie Arthur Staes oder wie Dietrich Bonhoeffer oder dieser junge Mann Vujicic oder andere. Wir haben ja hier auch erlebt, wie ein junger Mann auch in unserer Nähe sein Leben bis zum Ende geführt hat und das jetzt verfilmt worden ist. Ja, einige haben sich den Film ja schon angeguckt über Mickenbecker. Wir brauchen solche Vorbilder für uns, die uns einfach gezeigt haben, so kann man im Glauben seinen Weg gehen. Gedenket an Gott in fernem Lande und lasst euch Jerusalem im Herzen sein. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. So heißt auch ein kleines Büchlein, das ja der Advent Verlag vor wenigen Jahren jetzt herausgegeben hat. Wer es noch nicht gelesen hat, lest es doch mal. Das Beste kommt noch. Ich schließe mit einem Wort aus dem Römerbrief. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Großer Gott, wir danken dir, dass du da bist, dass du uns bis hierher begleitet hast. Und wenn wir jetzt so an das Ende des Jahres gekommen sind, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass du mit uns auch in das neue Jahr gehen wirst. Herr, sei mit jedem Einzelnen von uns. Nimm uns die Sorgen, nimm uns die Ängste, die vielleicht da und dort aufbrechen. Wir kennen auch manchen Grund, warum das so ist, Herr. Aber hilf uns, dass wir in unserem Herzen mit dir verbunden sind, dass wir eng mit dir verbunden sind. Und dass wir an das immer wieder uns klammern, was du uns gegeben hast, damals auf Golgatha für uns gestorben bist, dass du für uns auferstanden bist und wiederkommen wirst. Und dass uns da etwas erwartet, was wir heute gar nicht beschreiben können. Herr, lass das in unserem Herzen sein und erfülle uns mit Freude, mit Begeisterung, Herr, dass wir das auch in guter Weise leben und anderen vielleicht weitergeben können. So sei mit uns, geh mit uns, dir sei Lob und Dank und Lob und Preis. Amen.